Guten Morgen, liebe Geschwister. Die Vorstellung von der Iris hat mich jetzt etwas nachdenklich gemacht, weil es mich an einen Bibelvers erinnert hat. Unser Leben währt 70 und wenn es hochkommt, 80. Und ich steuere schon ganz gewaltig auf die 80 zu, aber es gibt auch genügend Beispiele in der Bibel, wo die Leute noch älter geworden sind bei geistlicher Klarheit und bei Gesundheit. Und darauf hoffe ich und darauf glaube ich. Ich möchte ganz kurz beten. Vater, wir danken dir immer wieder für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du durch deinen Geist über diesem Wort gewacht hast, Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, dass es unverfälscht auf uns gekommen ist. Vater, wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns redest. Darum bitten wir dich jetzt auch in dieser Stunde und wir bitten dich, Geist Gottes, mach du uns das Wort lebendig, dass es nicht tote Buchstaben sind, dass nicht der Gedanke aufkommt, ach na ja, haben wir auch schon oft genug gehört, sondern dass wir dein Wort so aufnehmen, als würden wir es zum ersten Mal hören. Herr, ich danke dir, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Amen. Ich bin also ohne Vorbereitung auf diesen Gottesdienst auf ein Wort gestoßen, Jeremia 4, Vers 2 bis 3. Haben wir schon da? Ja. Jeremia 4, Vers... Nur drei. Ja, denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem. Ja, die Frauen waren auch gemeint. Pflügt euch ein Neuland und sät nicht unter die Dornen. Entschuldigt bitte, ich war von Beruf Lehrer. Wer, ihr könnt ganz ungeniert euch melden, wer weiß nicht, was ein Pflug ist und wozu er dient? Alle, wunderbar. Brauche ich also gar nichts zu sagen. Pflügt euch einen Neubruch und nicht unter die Dornen. Das heißt, pflügt den Boden wieder einmal auf. Auch den Boden unseres Herzens. Ich habe gestern in meinem kleinen Garten ein bisschen was versetzt und musste da ein Loch graben. Und dann habe ich also gesehen, der Boden war doch hart, weil ich nicht viel gehackt habe in der Gegend. Musste also hacken, musste das Unkraut raustun, dass wieder etwas wächst, dass das fruchtbar ist. Und pflügt einen Neubruch. Es ist, denke ich, immer wieder mal an der Zeit, dass wir auch in unserem Leben uns klar machen oder uns klar machen lassen, wo etwas festgetreten ist, wo nicht gehackt worden ist, wo, ja, auch, man sieht es auch manchmal im kleinen Garten, dass das Wasser abläuft, weil es zu fest ist. Das Unkraut gedeiht, das, was man darauf sät, gedeiht meistens weniger. Und dann kommt noch die Zusage dazu, und sät nicht unter die Dornen. Und da hätte ich jetzt ganz gern das Wort aus Markus 4, Vers 18 bis 19. Ah ja, steht ja schon da. Das ist also die Geschichte von dem vierfachen Ackerfeld. Kennt jeder, hat man schon x-mal gehört. Aber hier vielleicht ganz interessant, die Dornen. Und wer schon mal in Israel gewesen ist und da sich landwirtschaftlich betätigt hat, der weiß, wie wunderbar und wie schnell die Dornen gedeihen. Wenn man also aus dem Parterre fertig ist, wenn man hinten ist, dann sind sie vorne wieder da. Und da heißt also, sät nicht unter die Dornen. Und andere sind die, die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Sind wir alle. Und jetzt kommen die Dornen. Und die Sorgen der Zeit. Was machen wir uns alles Sorgen? Eigentlich nützt es gar nichts. Denn es kommt sowieso, wie es kommen soll, ist also nicht biblisch jetzt. Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums. Wo bekomme ich im Augenblick im Zeichen der Zinsniedrigphase noch die besten Zinsen, am besten über 5%, dass ich dann hinterher auf die Nase falle und drauf zahle, das merke ich erst später. Den Betrug des Reichtums und den Begierden nach den übrigen Dingen, nach den schönen Dingen, das muss ich noch erlebt haben und ich kenne jemanden, ach, in das Land muss ich auch noch gefahren sein, bevor ich alt bin und dann vielleicht im Rollstuhl sitze. Die Begierden, ja, da kann man die Bilder anschauen, die Begierden der Zeit. Und was gibt es in unserer Zeit denn alles für Begierden? Die Reklame macht uns ja alles Mögliche vor, was wir brauchen. Es gibt ein Lied von Brian Dirksen, I don't need anything the world says I do. Ich brauche nichts von dem, was die Welt sagt, dass ich brauche. Das Einzige, was ich brauche, das bist du. Und ja, das sind die Begierden und das sind diese Dornen. Und ich denke, das ist das Unkraut, das in unserem Herzen drin ist. Und da die Ermahnung. Das ist ganz interessant, das Wort aus dem Jeremia steht vor oder mitten in der Gerichtsankündigung, die über das Volk Gottes kommt. Und da bietet ihnen Gott an, meine Zeit, pflügt doch einmal den Boden um, dass ich neu säen kann. Das war jetzt also nicht meine Predigt, sondern das Wort hat mich selber beschäftigt, dass man sich sagt, Herr, wo ist bei mir der Boden festgetrampelt, dass dein Same nicht hineinfallen kann, dass dein Same nicht aufgehen kann. Das war der Vorspann. So, mein Thema ist Gottesfurcht. Und da schlagen wir mal auf, wenn ihr die Bibel dabei habt, sonst steht es da draußen, 5. Mose 5. Ah ja. Das war also, wie Gott zu dem Volk Israel geredet hat am Berg Horeb. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Und du sollst alles zu uns reden, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen es hören und tun. Das sagt also das Volk zu Mose. Es war also jetzt doch positiv dargestellt. Sie sind zurückgewichen und sagten, bitteschön, lass uns aus dem Spiel, rede du mit dem Herrn, wir bleiben da lieber im Hintergrund stehen, das wollen wir nicht unbedingt hören. Da ist es positiv ausgedrückt. Und der Herr hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redetet. Da sprach der Herr zu mir, ich habe die Stimme der Worte dieses Volkes gehört, die sie zu dir geredet haben. Sie haben recht getan mit allem, was sie gesagt haben. Jetzt kommt's. Möge doch dies ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. So, dann sagen wahrscheinlich die Neutestamentler, ach, der steht im Alten Testament, das war der Bund des Mose, das betrifft uns also nicht gar so sehr, mich alle Zeit zu fürchten, Altes Testament. Ich komme dann gleich darauf, was im Neuen Testament steht. Und noch eine Stelle, da weiß ich nicht, ob ich die angegeben habe, das ist Jesaja 66, 2. Wenn es die vielleicht noch... Jesaja 66, ja. Den zweiten Teil, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Auch wieder Altes Testament. Ja, aber hat sich Gott geändert? Manche meinen ja, es gibt ja so Ansichten, die sagen, der Gott des Alten Testaments ist ein rächender Gott, ein strafender Gott, ein unnahbarer Gott. Aber der im Neuen Testament, der ist ganz, ganz anders. Der ist lieb, und bei dem kann man kuscheln, bei dem kann man also besten Umgang haben. Also ich persönlich glaube nicht, dass sich Gott geändert hat vom sogenannten Alten Testament zum Neuen Testament. Er ist der gleiche geblieben. Er ist der liebende Vater. Dazu stehe ich, das glaube ich und da bin ich von Herzen dankbar. Aber so wie eine Münze zwei Seiten hat, gibt es auch hier zwei Seiten. Und da habe ich... Neues Testament, Philipper 2, Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ich sage, Neues Testament hat der Apostel Paulus geschrieben, war also nach Jesus, nach seinem Sterben, nach seiner Auferstehung. Er ermahnt die Philipper, bewirkt euer Heil mit Furcht. Und ich habe ein wenig nachgegrübelt. Furcht und Angst sind zwei verschiedene Dinge. Wir brauchen und wir sollen vor Gott keine Angst haben. Aber wir sollen Furcht haben. Manche übersetzen das mit Ehrfurcht. Ich komme dann noch drauf. In Hebräer 12. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Und jetzt kommt der schreckliche Satz. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott hat den Ungehorsam mancher Leute, wenn ich nur die Söhne von dem Eli, Abihu und Abinadab, Jehu und Abinadab, sie sind verzehrt worden, weil sie nicht in der richtigen Gottesfurcht das getan haben, was Gott gesagt hat beim Opfer. Wenn wir an die erste Heimholung der Bundeslade denken, wo die umgekommen sind, ach, der Wagen, den sie gehabt haben, der ist ins Wackeln gekommen. Da muss man doch halten, dass doch das Allerheiligste, die Bundeslade, nicht runterfällt. Sollten sie aber nicht, sie sollten es nicht berühren. Sie sollten auch keinen Ochsenkarren nehmen, sie sollten es tragen. Also auch da Feuer, auch da Tod. Und auch im Neuen Testament heißt dann, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und da habe ich manchmal den leisen Verdacht, dass wir das ein bisschen übersehen. Ach, mein Daddy, ich habe das einmal erlebt, oder wir haben das erlebt, da ist während der Predigt dann der kleine Knabe dann da rumgeklappert, hat sein Knäckebrot oder was hat er gehabt, es hat so schön geknistert und so. Wir haben dann den Vater hinterher angesprochen. Ach, hat er gesagt, mein Daddy freut sich, dass das Kind da ist. Ich denke, das ist ein Mangel an Gottesfurcht. Und er sollte auch in einer modernen Gemeinde da, die sollte auch in einer modernen Gemeinde da sein. Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Denn wer ist, ich komme dahinter noch, wer ist es eigentlich, unser Gott? Das ist der, der durch sein Wort das Universum und die Erde und dich und mich geschaffen hat. Das ist dieser Gott, der in der Höhe und im Heiligtum wohnt. Hoch droben im Heiligtum, abgesondert, wie heißt es, erhoben über dem Staub der, über dem Staub der Welt. Also das, was uns vielleicht Staub an die Füße bringt, da ist er weit weg, das passiert ihm nicht. Er wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Also der Johannes hat ja Jesus gekannt, Augenblick noch einen Schluck trinken, der Johannes hat ja Jesus gekannt, aber als er ihm dann begegnet ist, in der Offenbarung steht es, glaube ich, da fiel er zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Also wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, mit dem, das ist falsch ausgedrückt, der nicht mein Kumpel ist, sondern der geehrt werden will, dem ich dankbar sein will, dankbar sein soll, auch im Neuen Testament. Den hab ich gehabt. Offenbarung 15, Vers 4. Ah ja, das ist Offenbarung, am Ende zu, die letzten Kapitel von der Offenbarung. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Das am Ende, wer sollte dich nicht fürchten? Also diese Furcht Gottes, diese Ehrfurcht vor Gott, die kommt also genauso gut auch im Neuen Testament vor. Und diejenigen, die den evangelischen Religionsunterricht und vielleicht auch noch den Konfirmationsunterricht durchlaufen haben, die wissen, dass im kleinen Katechismus von Luther zum ersten Gebot steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst Gott über alles fürchten, lieben und vertrauen. Also die Furcht und die Liebe gehören zusammen. Es ist eine Gratwanderung, aber es gehört zusammen. Kann man Gott, meine Hauptfrage, kann man Gott fürchten, ohne sich vor ihm zu fürchten? Psalm 2, Vers 11, habe ich den aufgeschrieben. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt, jauchzen, ja, ist auch so ein Begriff im christlichen Bereich, man jauchzt, man jubelt. Was ist es eigentlich? Es ist ein Ausdruck von lautstarker Freude. Jauchzt mit Zittern in aller Ehrfurcht, dass man Gott anbetet, dass man ihm Lobgesänge bringt, aber trotzdem im Hinterkopf das hat, wer Gott ist. Dient dem Herrn mit Furcht. Das ist also die eine Seite der Medaille. Und da habe ich eine Definition gefunden. Gibst du mir die bitte an die Wand raus? Zusammenfassung von dem Ganzen. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes. Ich muss mir also immer bewusst sein, wer Gott ist, von seiner Größe. Wo es heißt an einer Stelle, die Völker sind vor dir wie ein Tropfen am Eimer. Ja, so ein Tröpfchen am Eimer. Und wer bin ich dann, der ich ein Teil von 80 Millionen bin? Ja, weiß nicht, vielleicht ein Atom, wenn ich Glück habe. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und der Autorität Gottes. Dass Gott das tun kann, was er will. Und da kann ich kann ihn bitten, ich kann ihn anrufen, ich kann flehen, aber er, na, muss ich vorsichtig sein, Autorität ist was anderes. Er hat die Autorität, das zu tun, was er will, und er kann es auch tun. Niemand kann ihm da widerstehen. Sie ist die Gottesfurcht, das Bewusstsein seiner Heiligkeit, dass er von dem, all dem Irdischen, von all dem Sündhaften, von all den bösen Einflüssen getrennt ist. Und die Gottesfurcht ist verbunden mit dem Wunsch, das kommt jetzt auch noch dazu, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet, die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen. Das steckt alles da drin, kann man sich nicht auswendig merken. Darum habe ich gesagt, da muss man an die Wand projizieren. Dann hat man es mit den Augen gesehen, ein Prinzip der Pädagogik. Was man sieht, behält man besser. So, Gott möchte als Vater geliebt und gefürchtet werden, beides. Und wenn, gehen wir mal ganz tief runter, in die Familie rein, wir haben drei Kinder und ich glaube schon sagen zu können, die haben uns geliebt. Aber sie haben auch einen großen Respekt gehabt vor uns. Sie haben uns gefürchtet, ist das nicht richtig ausgedrückt. Aber wenn wir gesagt haben, das gibt's nicht, dann gab es das nicht. Es gab dann vielleicht Tränen, aber sie wussten, da ist eine Grenze da, die können sie nicht überschreiten. Sie haben uns geliebt, aber sie haben auch Respekt, Ehrfurcht vor uns gehabt. So, nachdem das jetzt so fast ein wenig bedrückend gewesen ist, die Gottesfurcht. Ich habe es vorhin schon gesagt, eine Münze hat zwei Seiten. Schauen wir uns einmal die andere Seite von der Münze an. Und die steht in Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn, sind wir wieder bei der Furcht des Herrn, ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Wer von uns will ein Dummerler sein? Also bestimmt keiner. Wir wollen doch alle weise sein, wir wollen doch klug sein. Man sagt dann so manchmal spöttisch, der hat auch die Weisheit mit Löffeln gegessen. Wir wollen weise sein, also als dumm wollen wir nicht verschrien werden. Und wie kommen wir zu der Weisheit? Durch die Furcht des Herrn, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Ja, was für Weisheit ist dann da eigentlich gemeint? Viel Weisheit ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir also dieses tolle Beamer nennt man das, glaube ich, diesen Beamer haben und diese Rotoren da haben und die Lichter da haben. Das ist die Weisheit von Menschen gewesen, die das entwickelt haben, die das erfunden haben. Wissenschaftliche Weisheit. Dass wir jetzt hinterher rausgehen können, uns in unser Auto setzen und fortfahren, das ist der Weisheit von Menschen zu verdanken. Aber das ist nicht diese Weisheit, die Gott hier meint. Soziale und politische Leistungen. Ach, man hört immer wieder, was könnte man politisch da, wenn die weise wären, unsere Politiker, was sie ja meistens auch nicht sind, was könnten wir im sozialen Bereich, diese ganze Schere, wo arm und reich auseinanderklafft, da braucht man Weisheit dazu. Und wie heißt es, ich bin krass ausgedrückt, die Wege der Welt sind in Gottes Augen Dummheit. Also auch nicht die Weisheit, die gemeint ist. Und die Antwort finden wir auf diese Frage, was ist die Weisheit? Sprüche 2, Vers 5. Dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Also wenn du den ersten Schritt gemacht hast, den Anfang der Weisheit, die Furcht des Herrn, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen, diese Weisheit, die vor Gott besteht, die uns das Leben gibt, was wir brauchen. So, das ist jetzt einige Stellen, geht auseinander. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, und jetzt kommt wieder im Grunde genommen für uns ein Gegensatz, die ihn fürchten und auf seine Gnade harren. Also er ist nicht der unerbittliche Richter, der strenge Gesetzgeber, sondern er freut sich an denen, die auf seine Gnade harren, dass er sich ihnen zuwendet, dass er ein liebevoller Gott ist, dass er Mitleid hat mit ihnen, dass er für sie sorgt, die ihn fürchten und auf seine Gnade harren. Das kommt jetzt wieder zusammen, wie vorhin Furcht und Liebe. Die Furcht und die Gnade. Sprüche 10, Vers 27, das ist jetzt dann die Antwort auf das, was vorhin bei den Geburtstagskindern war. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Also gut, wenn du Ehrfurcht hast, wenn ich Ehrfurcht habe, dann haben wir die Zusage, er vermehrt die Lebenstage. Er schneidet unser Leben nicht plötzlich ab, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das ist für uns Christen manchmal das Traurige. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und wie viel müssen manche unserer Brüder und Schwestern leiden? Stichwort Nordkorea, Naher Osten, Schwarzafrika. Was müssen die leiden um des Namens Jesu willen? Wie werden da ihre Jahre verkürzt? Wir wissen es nicht. Ich habe keine Antwort drauf. Dann Sprüche 22. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Und ich denke manchmal, der Reichtum oder das muss jetzt nicht darin bestehen. Manche Leute habe ich auch schon gehört, die gesagt haben, also ich habe jetzt 1.000 Euro gespendet und ich denke, dass Gott mir das wieder so vielfach zurückgibt. Wenn das Gott bei mir gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht bei euch. Dann, weil es mir dann sehr gut gehen würde, wenn Gott mir das alles zurückgeben würde, was ich gespendet habe. So darf man es also auch nicht sehen. Reichtum ist, dass ich eine gute Ehe habe, dass ich eine liebe Ehefrau habe, dass ich drei gesunde Kinder habe, die zwei im vollzeitlichen Dienst stehen, der andere sich auch sehr christlich engagiert. Das ist auch ein Reichtum. Und Ehre, ja. Ich war Lehrer, also als Lehrer hast du nie so große Ehre, aber ich bin auf jeden Fall von Schülern respektiert worden. Das meiste, was sie an mir nicht geschätzt haben, war das, dass ich sehr pünktlich war. Wenn es gekocht hat, war ich da. Und Leben. Und Leben, da gehört die Gesundheit dazu. Und ich denke, das sollten wir auch wirklich immer dankbar. Wenn man so manchmal hört, was es alles für Krankheiten gibt. Wenn man manchmal einen Beipackzettel lesen muss, da langt man sich ins Hirn. Ach du liebe Zeit, da gibt es ja Krankheiten, da habe ich meine Laptop noch nichts davon gehört. Das ist uns im Großen und Ganzen erspart. Wir sind relativ gesund und selbst dein Fußzeh ist auf wunderbare Weise wieder in Ordnung gekommen. Die Folge der Demut. Demut ist ein Wort, das in unserer Zeit auch etwas in Misskredit geraten ist. Ja, also demütig, das ist kriecherisch, das ist unterwürfig, ist es nicht. Die eine Aussage heißt Demut, der Mut zu dienen. Ja, da gehört Mut dazu. Wirklich, sag jetzt lieber nicht den Ausdruck, Psalm 25, Vers 12. Habe ich das so aufgeschrieben? Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Du hast vorhin gebetet bei den Geburtstagskindern, er wird dir den Weg zeigen, so ungefähr das Wort geheißen, was du ich will dich mit den Augen leiten. Da haben wir hier ein ähnliches. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Wie oft stehen wir vor Entscheidungen, dass wir sagen, meine Zeit, was soll ich jetzt tun? Soll ich nach links gehen? Soll ich nach rechts gehen? Soll ich lieber geradeaus gehen? Und da dürfen wir dieses Vertrauen haben, wenn wir in der Ehrfurcht, in der Gottesfurcht stehen, dann zeigt er uns den rechten Weg. Wir müssen nicht krampfhaft Angst haben und wir, der Eckhart hat mir das unter anderem gesagt, wir haben auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Ich kann es so oder so machen. Wenn es total falsch ist, dann glaube ich ganz bestimmt, dass Gott mich, dass Gott dich warnt und nicht ins Unglück rennen lässt. Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Ja, und jetzt Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Also du siehst, auch im Alten Testament sind so viele Worte, die positiv sind, die positiv reden über die Gottesfurcht. Und dazu möchte ich jetzt, jawohl, die ihn fürchten, was also ganz wichtig ist, dass wir eine enge Beziehung zu Gott haben. Und die Beziehung, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, besteht nicht darin, dass wir dass wir jeden Gottesdienst besuchen, dass wir täglich die Bibel lesen, dass wir jedes Gebetstreffen besuchen, bei jedem Altarruf nach vorne gehen. Doch wenn wir Gott nicht fürchten bei dem Ganzen, wenn das doch mehr oder weniger eine äußerliche Sache ist, naja, das macht man halt so und das wird ich weiß nicht, wie der Film heißt, die Sequenz heißt, diese 5000 Punkte, die man braucht, um in den Himmel zu kommen. Ja, das bringt uns nichts. Es sind nur Sprossen, wie Sprossen bei einer religiösen Leiter. Wenn wir das ohne Ehrfurcht, ohne Furcht vor Gott tun. So, und jetzt möchte ich ein Beispiel bringen für einen, der ihn gefürchtet hat. Nein, nicht ganz. Ja, gut, lass stehen. Rede halt nur zwei Minuten so. Ein Beispiel. Es gibt in der Bibel namentlich zwei Männer. Frauen werden keine erwähnt, aber gibt es auch genügend. Zwei Männer, die als Freund Gottes bezeichnet werden. A. Ah, hat's weggemacht. David, richtig. Und der zweite, das weiß man nicht so ganz, kommt nur an einer Stelle vor. Der Abraham. Das ist der zweite Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ja, schauen wir uns mal ein paar, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte vom Abraham, die ihr schon oft gehört habt, aufrollen, aber ein paar Stationen in seinem Leben. 1. Mose 12, 1 bis 5, des Wortes. Und der Herr sprach zu Abram, da hieß er noch Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ja eine Vorbemerkung noch. War der Abram eigentlich ein Jude? Nein, er kam aus einem götzendienerischen Geschlecht. Also er war kein Jude, Christ schon gleich gar nicht, das gab es damals noch nicht. Es war ein ganz normaler Mensch, der in einer heidnischen Umgebung aufgewachsen ist. Sein Vater hat schon mal einen Aufbruch gemacht, aus Ur, glaube ich, ist ausgezogen. Ja. Und dann sind sie in Haran hängen geblieben und da sagt jetzt Gott zu ihm diese Worte, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, und aus dem Haus deines Vaters in dein Land, das ich dir zeigen werde. Die verwandtschaftlichen Beziehungen waren damals ganz viel, viel enger, als es heutzutage sind. Weil die Leute aufeinander angewiesen sind, weil es so ein Familienclan gewesen ist. Und da sagt er zu ihm, geh aus diesem ganzen Netzwerk heraus in ein Land, das ich dir zeigen werde, aus dem Haus deines Vaters, das ich dir zeigen werde. Es gab damals wahrscheinlich noch nicht so gute Landkarten, dass man sich die Route hätte aufzeichnen können. Es gab auch keine Navi, gab es ja alles nicht. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Stell dir mal vor, dir oder mir würde das passieren, heutzutage. Ja, wir hätten technische Mittel, aber der Abraham hat nichts gehabt. Und was hat er gemacht? Er ist ausgezogen, er hat sich Gott anvertraut, dass er in das Land kommt und er verheißt ihm, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Diese Verheißung, die wir alle kennen, ein Freund Gottes und er schließt mit ihm, es kommt glaube ich unten, ja, das ist eigentlich, Abraham war 75 Jahre alt, da steht's. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also, heutzutage sagt der alte Mann, 75 Jahre, wer ist schon über 75? Neugierige Frage, keiner, also, hast also noch ein bisschen Zeit, bis du ausziehst in ein Land, das dir der Herr zeigen wird. 1. Mose 15, 1 bis 6. 15, 1 bis 6. Nach diesen Dingen fürchte dich nicht, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und da sagt Abraham, ist sehr offen, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird der Eliezer von Damaskus. Das war also, glaube ich, etwa 99 Jahre. Und dann wird seine Frau schwanger, 1. Mose 17. Ich hoffe, das ist es. 1. Mose 17. Oh, 17, 1 bis 6. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Das ist eine Unsitte in unserer Gegend, in unserer Kultur, vielleicht in unserer Landschaft bloß, Allmächtner. Schrecklich, wissen wir, was wir da sagen. Gott ist der Allmächtige, der alle Macht hat. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Führe deinen Wandel, heißt in einer anderen Übersetzung, führe deinen Wandel vor meinem Angesicht. Das möchte er ihm und dann gibt er ihm den anderen Namen mit 99. Und ja, das müsste er, wegen Vers haben wir 5, gehen wir auf 6 bitte, noch haben wir den aufgeschrieben. 6. Nächsten Vers noch bitte. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen. Also er gibt ihm eine Verheißung im Alter von 99 Jahren, wo man sich vielleicht doch ans Hirn langt und sagt, wie soll das zugehen? Ich glaube, das sind ja alle erwachsene Menschen. Mit 99 ist es auch heutzutage bei manchen fruchtbaren Männern aus. Da läuft nichts mehr. Und seine Frau, die war auch in dem Alter, da war auch aus. Lief auch nichts mehr. Und da hat Gott eingegriffen. Die Frau hat auch gelacht, wie gesagt, nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. Er hat gesagt, was soll's. Er hat aber Gott vertraut. Und Gott zu fürchten bedeutet, ihm zu glauben. Und ihm zu glauben und Gott zu glauben bedeutet, ihm zu gehorchen. Er hat es gemacht, er ist aus Haran ausgezogen, hat das Land, heute Israel, durchzogen, vom Norden bis zum Süden oder vom Süden bis zum Norden, weiß ich nicht genau. Und seine Wege wissen lassen, haben wir in dem vorigen Vers gehabt. Er hat dem Abraham bei dem Bundesschluss, wo es Nacht war, was dunkel war, hat er ihm vorausgesagt, dass das Volk, das nach ihm kommt, das gab es noch gar nicht, 400 Jahre in einem fremden Land sein wird, also in Ägypten. Er hat ihm seine Wege wissen lassen, also Jahrhunderte vorher. Und er hat seinen Weg wissen lassen, die drei Männer sind gekommen zu Abraham in der Mittagshitze und haben ihm also gesagt, dass sie gekommen sind, um sich das anzuschauen, wie das in Sodom und Gomorra läuft. Seine Wege wissen lassen. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Wege wissen lassen. 1. Mose 22, 1 bis 16. Die Geschichte kennt er alle und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham? Und er sagte, okay, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich hier nennen werde. Menschenopfer waren auch zur damaligen Zeit Götzendienst. Wie haben die wieder geheißen, was die Brandopfer gebracht haben? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war eine Anordnung, die da, unmöglich war. Er machte sich, soll er machen. Und er hat es gemacht, er war gehorsam, er hat Gottesfurcht gehabt. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Hat ja eine Frau gehabt. Der Frau musste ja schon Bescheid sagen, dass er morgen früh mit seinem Sohn fortgeht. Denkst, die Kommunikation war schon ganz gut. Und steht nichts da. Nahm seine beiden Knechte, seinen Sohn, spaltete Holz zum Brandopfer, wissen wir alles, und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Interessanterweise, gehen wir in die heutige Zeit rein, das ist der Berg Moria. Ja. Moria ist nichts anderes als der Tempelberg. Der Berg oder Hügel Moria liegt in Ost-Jerusalem. Ost-Jerusalem, die Hauptstadt der Palästinenser, ist das Jerusalem, das Jesus gekannt hat, in dem Jesus gelebt und gewirkt hat. Das West-Jerusalem gab es überhaupt nicht. Also auf dem Berg Moria, da hat er den Sohn geopfert. Auf dem Berg Moria hat dann der Salomo den Tempel gebaut. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Ihr kennt die ganzen Geschichte, ich kann mich kurz fassen. Ich habe mir nur überlegt, was geht da im Herzen eines Mannes vor? Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass er seinen Sohn opfern soll. Er kennt die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. Ein viele Völker sollen aus dir kommen. Und jetzt sagt er, Abraham, opfere mir deinen Sohn. Also ich glaube, keiner von uns kann diese Situation nachempfinden, die bei Abraham gewesen ist. Und sie haben sich ja wahrscheinlich auf dem Weg unterhalten. Ich denke nicht, dass sie wortlos nebeneinander hergelaufen sind. Der Isaak wird auch einige Fragen gestellt haben. Und Gott, Abraham machte das, was Gott von ihm verlangt hat. Jetzt sind wir bei dem, Gott zu fürchten, bedeutet ihm zu glauben. Irgendwo an der Stelle heißt es, dass er Gott vertraute, dass er auch von den Toten lebendig machen kann. Und bedeutet ihm zu gehorchen. Also ein Gehorsamsschritt, der für uns nicht nachzuvollziehen ist, unvorstellbar ist. Aber Gott hatte so viel Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, dass er sagt, ja Herr, wenn du das sagst, dann will ich's tun. Ende Geschichte kennen wir. Und dann heißt dann hinterher, Gott hat ihn hinterher mehr gesegnet als vorher. Er hat ihn erprobt, ist er jetzt wirklich, er hat es ja gewusst von vornherein, aber der Mose hat dann auch erkannt, was in seinem Herzen ist, dass er wirklich bereit ist, um Gottes Willen alles aufzugeben. Und Abraham. Und wenn man es mal andersrum ausdrückt, der Isaak war der Sohn der Verheißung. Das, was Gott ihm verheißen hat. Und den legt er jetzt auf den Altar hin und ist bereit, den Sohn zu opfern. Unvorstellbar. Das ist deswegen, er ist ein Freund Gottes genannt worden, weil er gewusst hat, tief in seinem Herzen gewusst hat, dass Gott irgendeine andere Lösung hat. Und es war dann auch der Widder da, der geschlachtet werden sollte. Das ist also ein Beispiel, ein Freund Gottes, wo er dann ihm den Weg gezeigt hat, wo er seine Wege hat wissen lassen und wo er zu ihm gestanden ist. Ja, das ist jetzt die zweite Seite der Medaille. Was kommt raus oder was ist möglich, wenn ich wirklich Gottesfurcht habe? Dass im Endeffekt, auch wenn ich im ersten Moment vielleicht als Verlierer da stehe, im Endeffekt von Gott reich gesegnet werde. Und das ist das, was ich für uns alle erbitte, dass Gott diese Gottesfurcht in uns legt, dass Gott diese Gottesfurcht in uns wirkt. Und manchmal denke ich, wir haben viel zu viel Furcht vor Menschen. Was denkt der, was redet der? In einem Gebet habe ich immer gehört, dass ich bin nicht, was andere über mich reden. Kann mir, wenn ich ordentlich lebe, kann man eigentlich gleich sein, was die anderen über mich reden? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, wenn ich ihm in der rechten Ehrfurcht begegne. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Amen.